Ich lese den Bibeltext aus Hebräer 10, 19 bis 25. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht verbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt.
Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, danke, dass wir heute Gottesdienst feiern können und dass wir als Gemeinschaft auf der Suche nach dir heute zusammenkommen können. Und ich bitte dich, dass du ganz individuell zu jedem von uns sprichst, aber dass wir auch als Gemeinschaft erleben können, wie du uns veränderst und wie du uns auch in so ein Bild veränderst von der Gemeinschaft, wie wir es hier in diesem Text lesen können. Danke für deine Liebe und dass du hier bist. Amen. An Weihnachten 2013 besuchte Justine ihre Familie in Südafrika. Kurz vor ihrem Rückflug nach New York ließ sie einen Tweet los, der ihr Leben für immer verändern sollte. Sie hatte zwar nur 170 Follower auf Twitter, aber das reichte, um in den 15 Stunden zwischen Johannesburg und New York ihren Job zu verlieren, viele ihrer Freunde zu verlieren und einen sogenannten Shitstorm auszulösen, den sie so niemals hätte erwarten können. Man nennt sowas, habe ich mir angelesen, Outrage Porn. Denn ähnlich wie Pornografie verschafft diese öffentliche Empörung über das Dumme, was andere sagen, schreiben, tweeten, was auch immer, kommentieren, kurzweilige Glücksgefühle auf Kosten anderer. Indem man Menschen in der viralen Öffentlichkeit an den Pranger stellt, fühlt man sich kurz gut, moralisch überlegen, besser als diese unmögliche Person. Und eigentlich hat sich über die vielen Jahrhunderte nichts geändert am Menschen. Was im Mittelalter zum Beispiel der Käfig auf dem Marktplatz war, wo man jemanden einsperrte, der irgendwas Schlimmes getan hatte, oder vielleicht der öffentliche Pranger, ist heute die virale Welt. In kürzester Zeit geht die Welle der Empörung um die Welt und jemand wie Justine verliert ihren Job. Denn auch das globale Dorf, in dem wir leben, liebt es, seine schlimmsten Vertreter an den Pranger zu stellen, an den Online-Pranger zu stellen. Damit der Mensch sich gut fühlen kann, braucht er einen Sündenbock, den er ab und zu mal in die Wüste jagen darf. Justine war so ein Sündenbock. Und mit diesem Bild vom Sündenbock sind wir schon mittendrin in diesem Text, den wir gerade gehört haben. Denn die Verse stehen ja nicht einfach so im Nirgendwo, sondern in einem Kontext. Sie stehen in dem Kontext einer jüdischen Tradition. Die Gemeinde, an die dieser Brief geschrieben ist, ist eine Gemeinde mit ehemaligen Juden, die Christen geworden waren. Irgendwo eine Großstadt im Römischen Reich, 60, 70 Jahre nach Christus. Sie kannten also die jüdischen Bräuche viel besser, als wir sie kennen. In diesem 10. Kapitel des Hebräerbriefes, das habe ich jetzt nicht ganz abgedruckt, aufgrund der Länge ist das nicht zu schaffen, können wir aber insbesondere lesen, wie an ein Fest erinnert wird, wo der Sündenbock eine große Rolle spielt. Das jüdische Fest Yom Kippur, das alljährliche Versöhnungsfest. Und bis heute ist ja das Fest eins der höchsten jüdischen Feiertage. An Yom Kippur denkt man über seine eigenen moralischen Verfehlungen nach. Nur an Yom Kippur durfte der hohe Priester in die Stiftshütte, in den Tempel gehen, das Allerheiligste betreten, denn dort wohnte Gott. Dort war das ganze Jahr kein Zugang. Dafür musste er sich reinigen, viele Vorschriften erfüllen. Eine dieser symbolischen Handlungen an Yom Kippur hatte tatsächlich mit dem Sündenbock zu tun. Denn der hohe Priester nahm zwei Böcke, er ließ das Los werfen, welchen von beiden er schlachten sollte. Und der andere, auf den das Los nicht fiel, den traf es noch schlimmer. Das war nämlich der Sündenbock. Dieser Sündenbock wurde exemplarisch vor Gott hingestellt. Die ganzen Sünden des Volkes wurden auf diesen Bock geladen und dann wurde der Bock in die Wüste gejagt, wo Asaseel wohnte, der Wüstendämon. Daher stammt das Wort Sündenbock. Nachzulesen, Levitikus, 3. Buch Mose. Das ist entscheidend zu verstehen, um dieses Kapitel 10 zu verstehen. Wir müssen das wissen. Denn wir befinden uns in so einem Buch, was ganz viel mit diesen Opferritualen zu tun hat. Da wird ständig von geredet. Es ist schwer zu verstehen, diese Bilder vom Opfer, vom hohen Priester, vom Tempel, von der Stiftshütte, von diesem Zelt, von dem Blut, was versprengt wird. All diese Rituale, die stellvertretend für den Bund zwischen Gott und Israel stehen. Wir haben letzte Woche über diesen alten Bund gehört, der durch den neuen Bund abgelöst wird. Auch darüber spricht der Hebräerbrief. Und dann erklärt er hier in Kapitel 10, dass der alte Bund niemals ein Gefühl völliger Reinheit, völliger Schuldfreiheit, niemals ein beruhigtes Gewissen schaffen konnte. Warum? Weil man jedes Jahr wieder einen Bock in die Wüste jagen musste. Spätestens an Yom Kippur wurde man daran erinnert, die Beziehung zu Gott ist doch nicht so im Reinen. Und dann Vers 19, wo der neue Bund beschrieben wird. Wir haben es gerade gehört. Wir haben jetzt, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Hier ist vom neuen Bund die Rede. Ein Bund, den Gott durch Jesus Christus, durch den Tod, die Auferstehung mit uns geschlossen hat und der diesen Opferkult ein für alle Mal beendet. Ich habe das letzte Woche zugespitzt so formuliert, dass Gott mit dem neuen Bund Religion abschafft. Religion ist obsolet mit Jesus Christus. Dieses Blut von Jesus fließt einmalig am Kreuz vom Golgatha und danach braucht es keine wöchentlichen und auch keine jährlichen Sündenböcke mehr, die man in die Wüste jagt. Jesus ist dieser Sündenbock, der stellvertretend die Schuld der Welt trägt. Soweit mal der Kontext. Das ist sozusagen die Geschichte, in dem jetzt diese Verse eingebettet sind. Und jetzt geht es darum, was heißt denn nun dieser neue Bund konkret? Was machen wir damit? Was ist jetzt anders? Was können wir aus diesem ja zugegeben recht theoretischen Ansatz, den er hier verfolgt, denn jetzt ganz praktisch lernen? Und es gibt zwei Auswirkungen, die es auf unser Leben haben kann. Zwei Dinge werden hier ganz konkret gezeigt. Das ist zum einen die Präsenz von Gottes Liebe und zum anderen die Kraft christlicher Gemeinschaft. Die Präsenz von Gottes Liebe und die Kraft christlicher Gemeinschaft. Und darüber spreche ich jetzt in den nächsten Minuten. Eigentlich wiederholt er sich hier. Er wiederholt sich die letzten Kapitel immer wieder. Vielleicht langweilt es schon den einen oder anderen. Aber er möchte dieses eine Thema betonen. Die Aktualität und die Jetzthaftigkeit unserer Beziehung zu Gott. Vers 19 nochmal. Wir haben jetzt also einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Und dann toppt er das noch in Vers 22. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Das beschreibt diesen Moment jetzt, hier, heute. Weil dieses Opfer von Jesus die Trennung überwunden hat, folgt jetzt die einzig logische Aufforderung an uns, nehmt das ernst. Lasst uns voller Hingabe, voller Vertrauen vor Gott treten. Es gibt nichts mehr, was uns von ihm trennen kann. Ein paar Verse vorher sagt er diesen Satz, der wie so ein, revolutionär eigentlich, aber Gott sagt diesen Satz, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Nie mehr. Vorbei. Er denkt nicht mehr dran. Was macht das mit uns? Was macht das mit dir? Dass Gott nicht mehr an die Sünden, nie mehr an die Sünden denkt. Dass dieser Weg zu ihm jetzt frei ist. Geht es dir wie mir und du fragst dich, stimmt das denn wirklich? Das fühlt sich für mich irgendwie nicht so an. Wo genau ist denn jetzt dieser Gott? Damals war das ja einfach, da hatten sie diese Rituale, da gab es diesen Tempel, da gab es diesen Bereich, wo Gott wohnte. Aber wo ist er denn jetzt? Wie kann ich denn jetzt vor ihn treten, wenn ich nirgendwo hingehen kann? Und sagen nicht gerade die Christen, dass man irgendwelche Dinge tun muss, bevor man zu Gott kommen kann? Damit sind wir wieder bei diesem Bild vom Sündenbock. Ich habe es gerade gesagt, uns geht es kurzfristig gut, wenn wir Leute in die Wüste jagen können. Das fühlt sich irgendwie gut an. Wenn wir sagen können, du hast etwas falsch gemacht und dafür musst du büßen. Das ist offensichtlich. Du kommst an den Pranger. Es geht uns gut, weil es uns kurzzeitig von unserer eigenen Scham ablenkt. Und Christen sind da überhaupt nicht anders. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, Christen sind da sehr gut drin geworden oder, wenn man will, sehr schlecht darin, anderen zu sagen, was sie tun müssen, um zu Gott zu kommen. Vielleicht, weil sie selber keine Beziehung haben zu diesem lebendigen Gott. Weil sie diesen Gott auch so erleben als den, der erstmal was erwartet. Der nicht einfach diesen Zugang ermöglicht. Vielleicht ist ihre eigene Scham so groß, dass sie Gottes Angebot selbst nicht ernst nehmen können. Aber das Problem geht noch ein Stück tiefer. Solange ich regelmäßig Sündenböcke in die Wüste schicken muss, habe ich nicht verstanden, dass Christus der letzte finale Sündenbock ist. Wer immer noch Sündenböcke kreiert, kennt das Evangelium nicht. Wer sich immer noch schämt vor anderen und vor Gott schämt für das, wer er ist, kennt das Evangelium nicht. Eine Frau, die sehr viele Bücher über das Thema Scham geschrieben hat, fantastische Autorin, fantastische Bücher, Brené Brown, hat dazu ausführlich geforscht und Folgendes herausgefunden. Es gibt so eine Zusammenfassung, die sie einmal in einem Artikel geschrieben hat und ich habe euch einen Teil auf Englisch und auf Deutsch abgedruckt. Ich lese den deutschen Teil mal vor. Ein tiefes Gefühl von Liebe und Zugehörigkeit ist ein nicht reduzierbares Bedürfnis von allen Menschen. Wir sind biologisch, kognitiv, physisch und spirituell zum Lieben, geliebt werden und dazugehören programmiert. Wenn diese Bedürfnisse nicht gestillt werden, funktionieren wir nicht so, wie wir sollen. Wir zerbrechen. Wir fallen auseinander. Wir stumpfen ab. Es tut uns weh. Wir verletzen andere. Wir werden krank. Es gibt natürlich auch andere Gründe für Krankheit, Abstumpfung und Verletzung, aber das Gefühl, nicht geliebt zu werden und nicht dazuzugehören, sorgt immer für Leid. Als ich meine Research-Interviews durchführte, stellte ich fest, dass es nur eine Sache gibt, die Männer und Frauen, die ein tiefes Gefühl von Liebe und Zugehörigkeit spüren, von den Menschen trennte, die damit zu kämpfen haben. Und diese eine Sache ist der Glaube an ihren Wert. Es ist so einfach und kompliziert zugleich. Wenn wir Liebe und Zugehörigkeit in der ganzen Fülle erleben wollen, müssen wir daran glauben, dass wir es wert sind, geliebt zu werden und dazuzugehören. Die größte Herausforderung für die meisten von uns ist es, dass wir daran glauben können, dass wir jetzt, in diesem Moment, wertvoll sind. Unser Wert hat keine Vorbedingungen. Viele von uns haben lange Listen von Wertbedingungen aufgestellt. Ich werde wertvoll sein, wenn ich 20 Pfund abnehme. Ich werde wertvoll sein, wenn ich schwanger werden kann. Ich werde wertvoll sein, wenn ich trocken bleibe. Ich werde wertvoll sein, wenn jeder und jede denkt, dass ich ein guter Vater, eine gute Mutter bin. Ich werde wertvoll sein, wenn ich meine Ehe zusammenhalten kann. Ich werde wertvoll sein, wenn ich einen Partner habe. Ich werde wertvoll sein, wenn mir meine Eltern endlich Anerkennung geben. Ich werde wertvoll sein, wenn ich alles schaffe und es so aussieht, als ob ich mich nicht anstrenge. Jetzt benutze ich gleich ein Wort, was man nicht übersetzen kann, Wholeheartedness. Das habe ich mit Ganzherzigkeit übersetzt. Die Essenz von Ganzherzigkeit, also von einem kompletten Herzen, einem sich geliebt fühlenden Herzen, ist folgende. Wertvoll jetzt. Nicht wenn. Nicht erst dann. Wir sind jetzt wertvoll, geliebt zu werden und dazuzugehören. In dieser Minute. So wie wir sind. Brené Brown hat durch ihre Forschung etwas herausgefunden, was hier so ganz ähnlich in diesem Text steht, was sich gar nicht so davon unterscheidet. Sie sagt, wenn wir nicht wissen, dass wir geliebt sind, dass wir wertvoll sind, dass wir genug sind, so wie wir sind, dass wir angenommen sind, dann werden wir krank. Dann werden wir andere Leute verletzen. Dann werden wir großes Leid in unser Leben bringen und in das Leben anderer bringen. Und auf einem zwischenmenschlichen Level ist das gut zu verstehen. Es ist vielleicht nichts Neues, was sie sagt. Es ist sehr anschaulich. Ich fühle mich wertvoll, wenn ich geliebt werde, wenn ich dazugehören darf, zu so einer Gruppe wie hier. Aber auch in der Beziehung zwischen Gott und uns spielt das eine große Rolle. Dieser Bibeltext spricht ja von unserem Gewissen. Und Scham ist mit unserem Gewissen verknüpft. Seht ihr, wir bleiben oft dabei stehen, dass wir sagen, Gott hat seinen Sohn geopfert für unsere Sünden. Tu Buße. Und es ist ein wichtiger Teil des Evangeliums, aber das ist nur die eine Hälfte. Die andere Hälfte lautet, ich werde nie mehr an ihre Schuld, an ihre Sünden denken und an ihren Ungehorsam denken. Und darum solltest du und darum sollte ich daran auch nicht mehr denken. Wir sollten nicht so tun, als ob diese Trennung immer wieder neu überwunden werden muss. Sie ist überwunden worden. Wir müssen uns nicht mehr vor Gott schämen, wir müssen uns nicht mehr vor anderen schämen. Wenn wir Gott wirklich beim Wort nehmen, dann sollte es eigentlich kein Problem damit geben, dass wir in seine Gegenwart kommen. Dass wir uns nicht schämen müssen vor Gott. Ein Weg, um in Gottes Gegenwart zu kommen, ist schon seit vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden der Weg der Stille, Kontemplation. Ich habe darüber schon viel gesprochen in den letzten Wochen, aber ich mache es gerne noch einmal. Denn was passiert in der Stille? Was passiert, wenn ich still werde? Das Erste, was passiert ist, es wird ziemlich laut. Wenn ich still werde, dann geht das innere Radio an. Ich höre irgendwelche Frequenzen, ich höre Stimmen. Und diese Stimmen sind oft geprägt durch Scham, durch Angst, durch Erlebnisse der Vergangenheit und durch Sorgen über die Zukunft. Das passiert, wenn ich so das innere Radio auf Empfang stelle. Wenn ich zum Beispiel 20 Minuten am Tag still bin, ohne Musik, ohne zu schlafen, ohne mich abzulenken, dann merke ich, wie viele Aspekte in meinem Leben immer noch nach dem Sündenbock-Prinzip funktionieren. entweder mache ich mich selbst zum Sündenbock in dieser Stille oder ich mache andere zum Sündenbock. Ich rechtfertige mich gedanklich für all das, was ich getan habe, vor mir selbst, vor Gott, vor anderen. Ich spiele durch, wie ich hätte besser, vielleicht cooler reagieren können. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr still werdet und denkt, ach, hätte ich doch in dem Moment so reagiert. Mist. Man macht vielleicht Zukunftspläne, weil man so unzufrieden ist mit der Vergangenheit. Man nimmt sich vor, vielleicht auch Gott gegenüber, Gott, aber jetzt mache ich das besser. Ich werde nie wieder so reagieren, wie ich reagiert habe. Oder ich jage tatsächlich gedanklich bestimmte Menschen in die Wüste. Sündenböcke. Still zu werden, Kontemplation bedeutet, dass ich in der Stille lerne, diese Gedanken über mich, über Gott und über andere loszulassen. Dass ich aufhöre, nach diesem Sündenbock-Prinzip zu leben. Kontemplation bedeutet, dass ich vor Gott komme, um eine Beziehung zu leben, eine Beziehung zu bauen. Dass ich einfach vor ihm sein darf, als sein Freund. Meine Gedanken über mich, über andere, machen nicht mehr meine Beziehung zu Gott aus. Und das fällt uns schwer, als sehr westlich geprägte Menschen, dass unsere Gedanken nicht unsere Beziehung zu Gott ausmachen. Wir denken immer, es sind die Gedanken, die unsere Beziehung zu Gott ausmachen. Wir stellen uns Gott irgendwie vor, wir reden mit ihm, imaginär. Aber sind unsere Gedanken wirklich die Beziehung zu Gott? Wie ist es mit allen anderen Beziehungen, die wir leben? Da gibt es doch mehr, was uns verbindet, als nur die Gedanken, die ich jemand gegenüber äußere. Und ich wiederhole es auch gerne nochmal diese Woche. Es geht nicht um ein Meditationskonzept, mit dem ich irgendwie ausgeglichen werde, ruhig werde, um dann leistungsfähiger zu sein in unserem stressigen Berliner Alltag. Es geht nicht um ein Programm, was ich abspule. Nein, es geht darum, dass ich meine Ideen, meine Konzepte, meine Bilder über mich und Gott loslasse, damit ich wirklich vor ihn treten kann. So wie er ist, so wie er mich liebt, so wie er mich annimmt. Es geht darum, einmal Gottes Liebe bewusst auszuhalten, seinen Blick auf mich bewusst auszuhalten. Ohne ständig zu sabbeln, zu denken, Sündenböcke zu schaffen. Eine fantastische Gelegenheit ist hier diese Aktion, wir vier. Habe ich auch schon viel zu gesagt, sage ich auch diese Woche nochmal gerne. Wir machen eine Aktion 40 Tage vor Ostern, wo wir die Fastenzeit dazu nutzen, diese Beziehung zu bauen. Deswegen ist eigentlich Fastenaktion nicht wirklich kein passender Begriff. Wir fasten nicht etwas, wir geben nicht etwas ab, nein, wir gewinnen etwas dazu. Wir vier ist so eine gemeinsame Aktion, um Gottes Liebe bewusst zu erleben. Und es geht manchmal besser, wenn viele Leute mitmachen, weil man sich dann irgendwie daran erinnert, ich bin nicht alleine. Aber es geht nicht darum, besonders heilig zu sein, besonders bußfertig zu sein. Nein. Das Einzige, was wir fasten, sind falsche Konzepte über Gott, über mich und über andere. Das fasten wir mit dieser Aktion. Und die Stille ist ein fester Bestandteil von dieser Aktion. Es ist ein Ausdruck unseres Wunsches, vor Gott zu treten, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Zum Auftakt dieser Aktion werden wir übrigens am 1. März, das ist ein Mittwochabend, hier einen Gottesdienst feiern. Dieser Tag ist ja auch bekannt als Aschermittwoch. Wir leben jetzt nicht in einer Karnevalsstadt und vielleicht ist das auch ganz gut so, dass wir nicht in einer Karnevalsstadt leben. Vielleicht vermisst du das auch, wenn du aus einer Karnevalsstadt kommst. Aber Aschermittwoch ist älter als Fastnacht und Rosenmontag. Man könnte vielleicht sagen, die Feierei ist eine Reaktion darauf, dass diese Fastenzeit kommt. Und es war traditionell so, schon vor vielen, vielen Jahrhunderten, dass an diesem Tag Menschen Bußkleider anlegten, also irgendwelche Säcke, und sich öffentlich Asche auf das Haupt sträubten. So ein bisschen auch in Richtung Sündenbock. Interessanterweise griffen die Christen diese Tradition irgendwann auf und anstatt andere Menschen zum Sündenbock zu machen, sagten sie, lass uns an diesem Tag einen besonderen Gottesdienst feiern, bei dem wir uns mit allen Büßern identifizieren, indem wir uns selber Asche aufs Haupt streuen. Oder später machte man an diesem Tag dann so ein Aschekreuz auf die Stirn. Das drückte bewusst aus, es braucht keine öffentlichen Sündenböcke mehr. Wir wissen, dass wir alle Buße tun müssen. Wir wissen aber auch, dass am Ende der Fastenzeit die Auferstehung von Jesus steht. Und das ist ein tolles Bild für die Kraft christlicher Gemeinschaft, sich zu identifizieren mit denen, die öffentlich als Sündenbocke hingestellt werden. Ob sie Justine heißen oder vor 800 Jahren gelebt haben und in irgendeinem Käfig auf dem Marktplatz standen. Und das bringt mich zum letzten Gedanken für heute, die Kraft christlicher Gemeinschaft. Euch sind bestimmt diese letzten Verse aufgefallen. Da steht dieser schöne Vers, bleibt nicht den Treffen fern, den Gemeindetreffen fern. Und man könnte jetzt auf die Idee kommen, hier schreibt ein Pastor, der die Schnauze voll hat, dass die Reihen so leer sind. Oder hier schreibt ein Pastor, der sich wünscht, dass ein paar mehr gute Taten getan werden durch die Gemeinde, dass sie sich ein bisschen mehr engagieren. Aber wie passt das jetzt damit zusammen, dass es keine Sündenböcke mehr braucht? Motiviert er hier nicht durch einen Appell an das Gewissen? Ich glaube, das Gegenteil ist hier der Fall. Denn das eigentliche Ziel der christlichen Gemeinschaft und ihrer Zusammenkünfte lesen wir ja hier in Vers 23 und 24. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Das Ziel von christlicher Gemeinschaft ist die Stärkung aller, um an dieser Hoffnung festzuhalten. Wir treffen uns nicht, weil wir uns treffen müssen, sondern wir treffen uns, um uns daran zu erinnern, dass dieser Zugang zu Gott frei ist. Dass uns nichts mehr trennt. Dass Jesus tatsächlich dieser letzte finale Sündenbock war, dass es keinen mehr braucht. Wir müssen niemanden in dieser Runde mehr zum Sündenbock machen. Und daran erinnern wir uns. Und ich brauche diese Erinnerung, weil ich immer wieder anfange, nach diesem Sündenbock-Modus zu leben und mich selber zum Sündenbock zu machen und andere zum Sündenbock zu machen. Und deswegen brauchen wir auch diesen Gottesdienst als einen Ort, wo wir zum Beispiel gleich das Abendmahl zusammen feiern. Der Ausdruck dafür, dass es keine Sündenböcke mehr braucht. Wir erinnern uns das eine Opfer, das Christus für uns gegeben hat. Und selbst meine persönliche Stille, nochmal an diese Fastenaktion gedacht, passiert nicht losgelöst von christlicher Gemeinschaft. Im Gegenteil, alle, die über Kontemplation schreiben, sagen immer wieder, wer dabei nur an sich denkt und die anderen Menschen aus dem Blick verliert, der hat den Kern verpasst von Kontemplation. Denn das, was ich in meiner persönlichen stillen Zeit mit Gott erlebe, diese Liebe, diese Annahme, ist eine Vorbereitung darauf, dass ich anderen Menschen mit dieser gleichen Liebe begegnen kann. In Worten und in Taten. Und deswegen ist der zweite Teil dieser Fastenaktion, hat er mit drei konkreten Menschen zu tun, die ich besonders in meinem Leben segnen möchte. Drei Menschen, die so definiert sind. Eine Nahperson, also eine Person, die mir nahe steht. Eine Notperson, eine Person, die in Not ist, die ich kenne, die ich vielleicht täglich sehe auf dem Weg zur Arbeit. Und eine Neuperson, nah, Not, neu. Eine Person, die ich noch nicht gut kenne, die ich aber bewusst in diesen 40 Tagen, nachdem ich erst diese Stille vor Gott hatte, bewusst mir vor Augen nehme und für sie bete, sie segne. Und ich kann natürlich nur für Personen beten, wenn sie mir ein Anliegen werden. Gebet mündet auch immer in Aktion. Es ist eine Folge meiner Beziehung zu Gott und in der Folge verändert sich meine Beziehung zu Mitmenschen. Ich komme zum Schluss. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen grandiosen Vers, der letzte Woche im Hebräerbrief zu lesen war. Ich wiederhole ihn nochmal. Gott sagt, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keiner muss seinen Mitbürger dann noch belehren, keiner mehr zu seinem Bruder sagen, komm und lerne den Herrn kennen. Nein, vom Kleinsten bis zum Größten werden alle mich kennen. Es gibt nicht mehr groß und klein. Es braucht keine Belehrung mehr. Wir alle haben den gleichen Zugang zu Gott. Das ist christliche Gemeinschaft. Es ist ein Ort, wo ich meine Scham loslassen kann. Ein Ort, wo ich zusammenkomme und wo wir wissen, es braucht keinen Sündenbock mehr. Es ist der Ort, wo wir uns mit allen Sündern gemeinsam Asche auf unser Haupt streuen. Aber es ist eben auch der Ort, wo wir uns daran erinnern, dass unsere Schuld uns nicht mehr von Gott trennt. Christliche Gemeinschaft ist der Ort, wo wir nicht nur die Liebe zu anderen Menschen leben, sondern auch lernen, uns selbst anzunehmen und uns selbst zu lieben. Und dieses einmalige Opfer von Jesus reicht dafür aus, ein für alle Mal. Amen.